Danke, Jesus, dass in dir Frieden ist, auch wenn wir ihn vielleicht noch nicht sehen. So wissen wir, dass wir bei dir überkommen, was wir brauchen. Und wir bitten dich jetzt, Jesus, nachdem dass wir gehört haben, wer du bist und das auch noch besungen haben, wir bitten dich, dass du dich selber uns verschenkst heute Morgen und uns reinlockst in deine herrliche Gegenwart. Danke, weißt du, was alles war in den vergangenen Tagen oder Wochen. Und wir kommen mit all dem, was mit unserem Leben verbunden ist, jetzt zu dir. Und möchten dir sagen, wir freuen uns darauf, etwas von dir mitzubekommen. Amen. Wenn wir schon wieder Ferien sind, habe ich eine wichtige Frage an euch. Was für ein Typ bist du? Bist du ein Cocktailtyp oder ein Purist? Also, es gibt ja den Cocktail, gell? Also, wenn wir schon wieder Ferien sind. Wisst ihr, was ein Cocktail ist? Also, es ist dann, wenn du verschiedene Getränke nimmst und dann tust du es in einen Mixer. Und da hat es Typen, die können das irgendwie besonders elegant, oder? Die haben dann so ein Ding da und da kommt alles irgendwie rein und dann wird kräftig geschüttelt, die verschiedenen Elemente, und dann wird das gemixt und das ist ein gefeiner Drink. Das ist der Cocktail. Bist du ein Cocktail-Typ oder ein Purist? Der Purist sagt, ich will doch keinen Cocktail, ich will doch keinen Mix, ich will einfach einen feinen Tropfen reinem Saft. Ein Wein oder ein Traubensaft oder ein Äpfelsaft. Was bist du einer? So? Je nachdem, beides. Jemand hebt beide Hände auf. Ja, einmal so und einmal anders, oder? Und das ist, genau so ist es. Es kommt ein bisschen darauf an, wie das Wetter ist und die Laune. Einmal haben wir gerne einen Cocktail, einmal haben wir gerne ein reines Glas von einem Wein oder von einem Saft. Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie die Laune gerade ist. Jetzt, wenn wir heute miteinander reingehen, in Kolosser Kapitel 2, Vers 16 bis 23, das ist der Teil, den wir heute anschauen, merken wir, dass da, wo bei den Getränken ganz eine entspannte Geschichte ist. Wir dürfen Cocktails geniessen. Fast so viel wir wollen. Und wir dürfen Wein geniessen. Fast so viel wir wollen. Vielleicht muss man ein bisschen aufpassen. Aber dort ist es völlig okay, oder? Aber wenn wir jetzt zu dem Glauben kommen, sehen wir bei diesen Irrlehren in Kolosse, wo wir schon ein paar Mal miteinander darüber geredet haben, dass sie da, und das wird jetzt dann beschrieben, einen religiösen Cocktail machen. Sie nehmen Sachen aus verschiedenen religiösen Traditionen und machen ihren eigenen individuellen Mix. Lesen wir es miteinander, Vers 16 bis 18. Da heißt es, lasst euch deshalb von niemandem verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder Sabbate haltet oder nicht haltet. Wir merken, da ist von der Sabbat dreht. Wir sehen, da hat es jüdische Element in den Ideen, die rum sind, auf dem religiösen Markt von der Zeit. Da ist von Festen dreht, das wird nicht spezifiziert. Das könnten jüdische Feste sein, könnten auch heidnische Feste sein. Wir haben da bereits schon die Möglichkeit von dem Cocktail, von dem Mischen von verschiedenen Religionen. Wenn wir jetzt weiterlesen, heisst es, und den Vers schauen wir später ein bisschen neuer an, denn diese sind nur ein Schatten des Zukünftigen. Diese, die Wirklichkeit aber ist Christus selbst. Dann geht es weiter. Niemand soll euch den Siegespreis aberkennen. Keiner, der sich gefällt in Demut und Engelverehrung und dem, was er als Eingeweihter geschaut hat. Da geht's, das Wort da heisst eigentlich Visionen hat und da ist von Engelverehrung dreht. Und was wir da eigentlich jetzt klar haben, weil da gibt's das im Judentum nicht, ist, dass wir eigentlich wieder auf unserem Bänkchen von der Weltreligionen sind. Und ins Gespräch kommen mit Leuten, die das propagieren und die sagen, schau, ich habe aus dem Judentum gewisse Sachen genommen, ich habe aus gewissen heidnischen Kult etwas genommen und ich habe das jetzt zu einem religiösen Cocktail gemacht. Ich habe jetzt das gemischt, das ist mein eigener individueller Mix. Und das ist die Sicht auf die Religionen, etwas, was wir damals hatten. Die Religionen sind interessant, das ist die Idee. Und man kann aus den Religionen ein bisschen da nehmen, was man cool und gut findet. Und das kombinieren in einen eigenen religiösen Cocktail, in einen persönlichen Mix. Und du denkst vielleicht, ja, wenn wir jetzt auf der Bahnhofstrasse ein Interview machen über die Religionen, heutzutage würden sehr viel genauso über die Religionen reden. Wir sehen, das ist überhaupt kein neues Phänomen. Das hat man damals schon gehabt. Und Was wir da sehen, ist, dass jetzt ganz spannend ist, zum Schauen, was sagt uns die Bibel, was sagt der Paulus über den Umgang mit dieser Art von Sicht auf Religionen und auf religiösen Cocktailmix. Und wenn das anschauen miteinander, ihr werdet überrascht sein von dem, wie der Paulus mit dem umgeht. Es ist vermutlich nicht so, wie du denkst. Zuerst müssen wir aber die Religionen ein bisschen besser verstehen und sehen, da gibt es vier Elemente in diesen Ideen. Die kommen sehr philosophisch daher. Sehr gut argumentiert, sehr eloquent formuliert. Ein bisschen vor dem Text, den wir vorhin angeschaut haben, im Vers 8, lesen wir: Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen. Also es ist philosophisch, detailliert, gut formuliert, überzeugend artikuliert. Jetzt bitte, es sind leere, trügerische Philosophien. Es gibt auch gute Philosophie. Der Paulus sagt da nicht, alle Philosophie ist daneben. Tiefes philosophisches Reflektieren in der Theologie ist ganz etwas Wichtiges. Aber es gibt eben auch die trügerische Variante. Trügerisch heisst, sie beraubt uns von etwas Wichtigem in unserem Glauben. Das haben wir am allerersten Sonntag von dieser Serie miteinander angeschaut. Da weiss es noch jemand, von was werden wir beraubt da? Was wird uns weggenommen? Weiss? Hoffnung, Liebe und Glaube. Danke vielmals. Glaube, Liebe, Hoffnung, die drei Sachen werden schwinden, wenn wir dieser trügerische Variante von der Philosophie nachgehen. Was einfach wichtig ist, ist zu sehen, dass die Ideen philosophisch dorthin kommen. Gut argumentiert dorthin kommen. Und das ist etwas, wo man sich fragen kann, ist das heute immer noch der Fall? Jetzt, wenn neue religiöse Ideen kommen, dann werden sie meistens auch sehr eloquent argumentiert und vertreten. Sie kommen eben auch philosophisch dorthin. Und das Problem ist nicht, dass es philosophisch dorthin kommt. Das Problem ist, entspricht es auch der Wirklichkeit. Und da ist der grosse Unterscheidungsmerkmal. Gut, also, auch heute, wenn du auf dem Bänkli sitzt und jemand schwätzt mit dir, Tatsache, dass es sehr gut argumentiert herkommt, heisst noch lange nicht, dass es gut ist. Das ist mal ein erstes Merkmal, das wir hier haben. Das zweite ist, es werden in diesen Ideen damals wenigstens asketische Praktiken vertreten. Was ist Askese? Askese ist, sich in einer strengen, enthaltsamen Lebensführung unterwerfen. Hast du das gern? Eine strenge, enthaltsame Lebensführung? Ich nicht. Ich gebe es ganz offen zu. Aber die haben gesagt, wenn du in einer strengen Lebensführung dich unterwirfst, dann wirst du religiöse Erfahrungen machen, die dir neue Informationen geben. Wir haben das schon gesehen, bereits schon in dem Vers, den wir kennengelernt haben, Vers 16. Lasst euch deshalb von niemandem verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst und trinkt oder weil ihr bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder Sabbate haltet oder nicht haltet. Was wir sehen, ist, dass die religiösen Ideen stark mit dem Anspruch gekommen sind. Also ihr müsst an dem und an dem Punkt richtig leben. Ihr müsst asketisch werden. Und im Vers 23, ganz am Schluss vom heutigen Abschnitt, lesen wir: Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Da haben wir es wieder. Es kommt philosophisch. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, also nicht, weil du merkst, es wäre eigentlich gut, so zu leben, sondern du überleihst dir da selber. Diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper, das ist eine klassische Beschreibung von Askese. Also die Idee war, wenn du diese Essensregeln einhaltest, wenn du diese Festtage einhaltest, wenn du so und so mit deinem Körper umgehst und sehr diszipliniert bist, dann wirst du religiöse Erfahrungen machen und Zugang finden zu Informationen, die du sonst nicht bekommen wirst. Jetzt kennen wir so Sachen aus unserer Zeit. Ich lasse mal studieren. Nehmen das mal mit als Frage. All die Elemente, die wir jetzt hier sehen. Tu nicht essen. Tu nicht trinken. Tu selbst essen. Tu selbst trinken. Und so weiter. Tu das einhalten. Asketischer Lebensstil. Das ist ein zweites Merkmal von diesen neuen religiösen Bewegungen, die da ins Spiel kommen. Das dritte ist Visionen. Reisen in himmlische Sphären. Wir werden es jetzt dann sehen, was da gemeint ist. Jetzt müssen wir gut aufpassen. Der Paulus hat mit größter Wahrscheinlichkeit selber so etwas erlebt. Im 2. Korintherbrief schreibt er von einem, den er kennt. Die Fachleute gehen davon aus, das ist er selber. Er will es nicht mit sich selber verbinden, dass die Leute zu ihm kommen und sagen, was ist es gewesen, was hast du gehört? Lesen wir mal, wie es der Paulus von sich selber beschreibt, aus dem 2. Korinther 12. Ich kenne einen, der zu Christus gehört, also ein Christ. Und der, es ist jetzt 14 Jahre her, er weiß genau wann, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Wow! Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich nicht. Und genauso wenig, Gott allein weiß es. Es geht weiter. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde. Dann sagt er nochmal, ob in seinem Körper oder ohne seinen Körper, weiß ich nicht. Wie gesagt, nur Gott weiß es. Und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte. Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Der Paulus, gehen wir mal davon aus, er ist es gewesen, der hat die Züge gehört. Und das Spannende ist, und das unterscheidet jetzt die Erfahrung von Paulus zu dem, was wir jetzt bei diesen Irrlehrern sehen. Die Irrlehrer, die haben da, wo sie angeblich hören, in diesen Visionen, genutzt, um zu sagen, da musst du auch hören. Der Paulus sagt, nein, das gehört sich nicht. Er hat da, was er theologisch gesagt hat, über den Glauben immer gegründet auf der Bibel. Nicht auf diesen Visionen. Aber die Erfahrungen hat er. Offensichtlich wenigstens einmal. Jetzt gehen wir zurück in den Kolosserbrief. Und da lesen wir haben es schon gehört, vorher, niemand soll euch den Siegespreis aber erkennen. Keiner, der sich gefällt in Demut und Engelverehrung und dem, was er als Eingeweihter geschaut hat. Das Wort da ist Visionen, wo Visionen hat, und es ist von Engelverehrung dreht. Es ist von der Grammatik her nicht so einfach zu wissen, ist da gemeint, die Leute, die Engel arbeiten, anstatt dass sie Gott arbeiten? Oder ist es eher, dass sie Gott arbeiten mit den Engeln zusammen? Es ist unklar, es könnte beides sein. Was wir auf jeden Fall haben, ist, wir haben Beschreibungen da von Reisen sozusagen, mit dem Körper, ohne und so weiter, ist alles ein bisschen unklar, mystische Erfahrungen in die Himmelswelten und die ganz starke Erlebnisse stattfindet. Aus dieser Zeit, da wo das geschrieben worden ist, bringe ich euch einfach ein Beispiel. Das ist die Apokalypse vom Abraham. Und da wird so eine Reise beschrieben von einem, angeblich der Abraham. Und da tönt dann so. Und während er, da ist der Engel gemeint, wo der Abraham mit dem zusammen in dieser psychischen Erfahrung ist. Und während er noch sprach, kam ein Feuer gegen uns ringsum und eine Stimme war in diesem Feuer der Stimme vieler Wasser ähnlich, gleich wie des Meeres, tosen in der Brandung. Der Engel neigt mit mir sein Haupt zur Anbetung. Also da haben wir jetzt einen Fall, wo ich quasi mit dem Engel zusammen Gott arbeiten. Das wäre der Fall. Ich aber wünsche, auf die Erde niederwärts zu fallen. Warum? Ich will weg von da. Der hohe Ort, worauf wir standen, bald stand er aufrecht, der Ort, bald aber drehte er sich abwärts. Das ist ein instabiler Ort, wo ich da bin. Und das ist, ich will weg da. Und dann kommt noch der letzte Satz, es geht ganz lang weiter. Und er sprach, der Engel sprach, bet an, o Abraham, und sprich das Lied, das ich dich lehrte. Und dann wird das Lied beschrieben. Also wir haben da einen Beschrieb von so einer Erfahrung. Und der tut jetzt also zusammen mit einem Engel Gott arbeiten und kommt ein Lied zuteilt über und Information, wo jetzt quasi spezielle Information ist. Und die Idee da dahinter ist, dass man dann eben eingeweiht ist und anderen Sachen kann sagen kann, wo sie eben noch nicht wissen. Also wir haben da die Visionen, die Reise in die himmlische Sphäre. Und die Frage ist auch, gibt's das auch heute auf einem religiösen Markt? Gibt's ideologische Ausrichtungen oder Gruppen, die sagen, wir berufen uns auf Visionen? Du kannst auch wieder studieren. Es gibt Derek, zum Beispiel Mormonen berufen sich auf die Offenbarung in einer Engelserfahrung. und gründet eigentlich sehr viel auf dem. Es gibt auch andere. Das ist das dritte Element. Wir schauen uns das vierte an. Im Unterschied zum Paulus, der sagt, ich habe so eine Erfahrung, aber ich nutze sie nicht. Als private Informationsquelle für Eingeweihte tun die Leute ganz anders vorgehen. Sie haben, sagt der Paulus, ein aufgeblasenes Gefühl der geistlichen Überlegenheit. Wir sehen das in dem Text an ganz vielen Orten. Weil der Paulus sagt den Christen, lasst euch deshalb von niemandem verurteilen. Das heisst, die Lehrer, die haben andere Vorteile, weil sie nicht mit einsteigen in die Praktiken und in die psychischen Erfahrungen. Also das ist ein verurteilendes Element da. Das ist so ein bisschen von oben herab. Und da im Vers 18, niemand soll euch den Siegespreis aberkennen, keiner, der sich gefällt in Demut und Engelverehrung und dem, was er als Eingeweihter, er ist eben ein Eingeweihter und ich tue jetzt dir demütig, tue ich dir sagen, ich kann dir etwas erzählen. Und die Irrlehrer, die haben wie so eine Abstufung angefangen zu arbeiten. Schau, du musst nur in das hineinkommen und dann hast du eine Erfahrung oder eine Information, die besser ist als das, was du vorher gehabt hast und du solltest unbedingt trainieren kommen. Und das ist ein Element. Wir haben da also etwas wie Elitäres, das reinkommt. Jetzt kennen wir das aus der heutigen Zeit. Ich sage das mit grosser Vorsicht, ja, das kennen wir auch. Ich bringe euch einfach ein Beispiel von einem Freund von mir, wo ich nicht würde sagen, wer es ist. Und er hat die Stufenlehre von einem Mann namens James Fowler reingebracht und ist selber auch sozusagen die Stufenlehre durchgelaufen. Ich sage euch dann, wo noch endet. Ich mach's ganz kurz, da gibt's 6 Stufen. Und die Idee ist, dass du immer in die nächste Stufe solltest. Solltest ja nicht bei dieser Stufe stehen bleiben. Die allererste ist der intuitiv projektive Glaube. Die Idee ist da, dass so wie ganz am Anfang du mit viel Fantasie dir Glaubenssachen vorstellst. Das ist die Fantasiewelt, die funktioniert. Aber bitte bleib nicht auf der Stufe 1. Du musst in die Stufe 2. Und in der Stufe 2 haben wir den mythisch-wörtlichen Glauben. Also wo Geschichten wichtig sind, mythische Geschichten. Und das Wörtliche heisst, du kannst anfangen, das, was du erlebst, in Wort fassen. Aber dein Glauben ist wie beschränkt auf das, was wörtlich genommen werden kann. Aber bitte, das ist gut, aber komm noch einen Schritt weiter. Du musst in die Stufe 3. Weil in der Stufe 3 passiert etwas. Das ist der synthetisch-konventionelle Glaube. Synthetisch heisst, du fährst an, die Sachen, die du verstanden hast, noch in Kombination miteinander zu verstehen. Das ist gar nicht so eine schlechte Aufgabe. Der Glaube verbinden an den verschiedenen Punkten, die man verstanden hat, und es ist aber noch ein konventioneller Glaube. Das heisst, die Idee da ist auf dieser Stufe, es ist noch nicht dein eigener Glaube. Du glaubst noch nicht persönlich. Und darum, bleib nicht stehen bei der Stufe 3. Auf keinen Fall. Geh einen Schritt weiter. In die Stufe 4. In individuierenden, reflektierten Glauben. Das heisst, du sagst, der Glauben ist jetzt wirklich mein Glauben und du fährst an verstehen, wie der Glaube wirklich gesamthaft funktioniert. Aber bitte bleib nicht da stehen, sondern fang an zu sehen, dass in der Begegnung mit anderen Religionen, andere Religionen auch Recht haben. Und komm in die Stufe 5 und lass die Stufe 4 mit dem Schwarz-Weiß-Denken zurück und komm in verbindenden Glauben, wo du anfängst zu sehen, in allen Religionen gibt es Gutes und du kannst jetzt das zusammennehmen und deinen eigenen Cocktail machen. Aber bitte, das ist noch nicht genug. Komm in die Stufe 6. In der Stufe 6 hast du den universalisierenden Glauben. Das heisst, da bist du dann innerlich verbunden mit allen religiösen Menschen von der ganzen Menschheit und Menschheitsgeschichte in einer gemeinsamen Gotteserfahrung. Jetzt, da haben wir eine Stufenlehre und mein Freund, der sagt mir, Paul, du steckst da bei der Stufe 2, 3 fest. Du musst unbedingt weiter. Und das Spannende ist, dass er irgendwo da sich sieht und sagt, der Jesus, den ich einmal hatte, das ist einer, der wirklich an Jesus geglaubt hat. Der Jesus, den ich einmal an ihn geglaubt habe, der ist mir zu eng geworden. Und er bekennt sich nicht mehr zu Jesus. Er will sich nicht mehr Christ nennen, weil Jesus ist irgendwie auf der Stufe 4 stehen geblieben. Und du musst da her durchdringen. Und ich finde es spannend, dass er, und da geht es jetzt um etwas Atmosphärisches, und ich bin überhaupt nicht sensibel in diesem Bereich, das darf er gerne so sehen. Er schaut wie abend auf mich und sagt, Paul, du bist ein armer Kerl. Du steckst bei der Stufe 4 oder 3 fest. Komm rein in die nächste Stufe. Das ist etwas, was wir hier haben. Hinter diesen Ansätzen, die sind recht populär zur Zeit. Wir haben hier eigentlich einen Richard Rohr, seinen universellen Christus, den wir vor ein paar Wochen angeschaut haben. Das steckt ganz stark da drin. Oder der Ken Wilber mit seinem Klassiker, A Theory of Everything. Da haben wir ein wichtiges Stichwort. Ich bringe dir einfach, falls er dem begegnet, Perennialismus. Und der Perennialismus sagt, dass eine Art in allen Religionen so eine einzige Wirklichkeit vorhanden ist. Eine wahre Essenz. Und wir in die müssen eindringen. Und ich finde es spannend, dass so wie dann eine Abstufung stattfindet und man muss in das reinkommen und da dabei das andere hinter sich lassen. Und plötzlich ist Jesus nicht mehr gut genug. Plötzlich ist Jesus, so wie er in der Schrift beschrieben wird, viel zu eng. Und man muss ihn aufgeben. Und der Freund von mir und ich traue, der will sich nicht mehr Christ nennen, will sich nicht mehr mit dem Namen Jesus verbinden, in seiner persönlichen Identität. Das ist das. Also wir haben etwas von einer geistlichen Überlegenheit, die wir da haben. Und die Frage ist jetzt, wenn wir auf dem Bänkli sind, was macht der Paulus? Wenn der Paulus da sitzt und so ein Gespräch hat mit so einem, was macht er? Sagt er einfach, das ist alles falsch? Das sagt er nicht. Und das ist hochspannend. Und der Paulus bringt 3 Punkte. Er sagt, ihr müsst verstehen, liebe Christen in Kolossee, die Wirklichkeit und den Schatten. Körper und Kopf, Liebe und Finsternis. Und jetzt sehen wir etwas ganz Wichtiges. Und ich lade euch ein, daheim nochmal die ersten 2 Kapitel vom Kolosserbrief zu lesen. Aneinander. Weil jetzt tut der Paulus, und ihr werdet das bemerken, wenn ihr das leset, der Paulus hat sehr bewusst ganz bestimmte Sachen eingebaut in den ersten Teil vom Kolosserbrief, damit das jetzt fruchtbarer machen kann für die Begegnung von diesen Kolosserchristen mit diesen faken Versionen von Religion. Und Paulus sagt, wenn ihr versteht, wer Jesus Christus ist, werdet ihr diese Sachen anfangen zu verstehen. Mal schauen sie einzeln kurz an. Schatten und Wirklichkeit. Spannende Vers 17. Der Paulus sagt, denn diese sind nur ein Schatten des Zukünftigen. Die Wirklichkeit aber ist Christus selbst. Was ist mit diese gemeint? Mal schauen jetzt schon, der Vers vorher. Das ist der Vers vorher. Lasst euch deshalb von niemandem verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt. Oder weil ihr bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder Sabbate haltet oder nicht haltet. Also was sind die Sachen, wo Schatten sind? Das sind bestimmte Handlungen. Das ist das asketische Handeln. Und man kann da sehen, der Paulus sagt, die Handlungen, die asketischen Übungen, die buchstäbliche Handlung ist der Schatten. Da, was wir in Jesus haben, ist die Wirklichkeit. Okay? Das Buchstäbliche, das ist der Schatten. Was wir in Jesus haben, das ist die Wirklichkeit. Da ist mir natürlich sofort der da in den Sinn gekommen. Was ist das? Eines der schönsten Autos, was es gibt in der Welt. Aber es ist eigentlich einfach, es ist ein Werbebild. Das habe ich abgeholt vom Internet. Das ist ein Werbebild, das ist ein Schatten vom wirklichen Auto. Könnt ihr das nachvollziehen? Das, was wir hier haben, ist nur ein Bild. Das ist heisse Luft. Das ist einfach ein Schatten vom wirklichen Auto. Und der Paulus sagt, geht euch nicht mit Schatten zufrieden. Das ist wie wenn ich das Bild daheim aufhänge und sage, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Habe ich alles, was ich brauche, wenn ich das Ding aufgehängt habe daheim? Nein! Was will ich eigentlich? Ich will den in der Garage. Ich will mit dem Ding rumblochen, versteht ihr? Ich will das wirkliche Auto. Nicht einfach nur den Schatten davon. Jetzt, es gibt natürlich Abhilfe. Ich bin 50 geworden letztes Jahr und jemand ganz liebes aus dieser Gemeinde hat mir ein Modell geschenkt. So, jetzt bin ich endlich angekommen im Leben. Mit 50 endlich habe ich es. So klein, dass ich es in die Gestelle hineinstellen kann. Ist das da, was ich eigentlich will? Es wird eng. Es wird sehr eng da innen. Es ist ein, hey, du kannst sogar so machen. Das ist dann cool, hä? Liebe Leute, das ist ein Schatten. Ich bin sehr dankbar dafür. Es steht in meinem Zimmer, auf dem Gestell. Ich sehe es jeden Tag. Aber es ist, liebe Leute, einfach nur ein Schatten. Was ich eigentlich will, ist das Wirkliche. Ich will so eins in der Garage, versteht ihr? Gell, das ist lustig. Man kann sogar noch weitergehen. Da habe ich keinerlei Erfahrung vom Auto. Aber man kann in der heutigen Zeit kann man nochmal weitergehen und kann sagen, ich gehe Virtual Reality, ich spanne mir so ein Ding auf die Augen und kann mir da den wunderbaren rote Porsche 911 reinprojizieren und so tun, als wäre ich auf dem Nürburgring. Und rumfahren. Habe ich dann ein Erlebnis gehabt? Ja. Ist es da, was ich will? Was will ich? Ich will einen in der Garage und gehe rumblochen damit. Ich will die Wirklichkeit. Jetzt, das ist alles okay. Und jetzt gehen wir über, oder? Der Paulus sagt, die Wirklichkeit ist Jesus. All die Rituale, die Visionen, all das ist nur der Schatten. Gebt euch nicht mit dem Schatten zufrieden. Ihr wollt das Wirkliche. Die Irrlehrer, die kommen, und es ist wie wenn du den Porsche schon in der Garage hast und sie sagen, gib dich mit einem Poster zufrieden. Komm, das Spielzeugauto, das langt dir. Den Porsche brauchst du nicht in der Garage. So ein Quatsch, sagt der Paulus. Nein, was ihr braucht, ist doch die Wirklichkeit. Gebt euch nicht mit dem Schatten zufrieden. Und die buchstäblichen religiösen Handlungen, das ist der Schatten. Das, was du in Jesus hast, das ist die Wirklichkeit. Und ich bringe nochmal ein Beispiel, dass ihr seht, wie das damals funktioniert hat. Damals war die Beschneidung vom Mann ein wichtiges Thema gewesen. Und da im Kapitel 1, ich weiss jetzt den Vers gerade nicht mehr, der kommt nachher her, lesen wir, verbunden mit ihm, mit Jesus, seid ihr auch beschnitten worden. Okay, Beschneidung, alle sind rausgekommen damals, was das heisst, für die Männer. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper. Merkt ihr, der äußerliche Eingriff am Körper ist was? Das ist der Schatten. Das ist der Schatten von einer Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist Jesus. Sondern durch das Ablegen der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Die eigentliche Wirklichkeit ist auch, die du in Jesus hast. Wir haben da also das Verstehen von Schatten und Wirklichkeit. Und wenn du konfrontiert bist mit alternativen religiösen Ansätzen, würde Paulus sagen, überleg dir gut, ob dir dich in die Wirklichkeit von Jesus führt oder eigentlich nur zurück zum Werbeposter. Zurück zum Spielzeugauto. Zurück in die Virtual Reality, wo zwar etwas ist, aber bei weitem nicht das, was wir wollen. Wir wollen die Wirklichkeit, wir wollen Jesus selber. Das ist das Erste, was er bringt. Das Zweite ist, er sagt, ihr müsst verstehen, was Kopf und Körper ist. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen, da ist nochmal, ihres Elitären und Selbstbezogenheit, bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Jetzt, was ist das Haupt der Gemeinde? Das ist Jesus. Wir haben es vorhin im Christushymnus gehört. Merkt ihr? Der Paulus bezieht jetzt alles von dem Christushymnus, wo Jesus beschrieben ist. Und er sagt, die Leute, die tun sich selber aufbauschen, anstatt sich auf den Kopf zu beziehen. Und was macht der Kopf gegenüber dem Körper? Er sagt, er, der Kopf, sorgt dafür, dass der ganze Leib, der Körper, gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder, so wächst, wie es Gott möchte. Also woher kannst du geistlich wachsen, einen tragfähigen Glauben entwickeln? Musst du asketisch werden? Musst du dir Visionen haben? Nein, der Paulus sagt, das sind Schatten. Du musst mit dem Kopf verbunden sein. Und was der Paulus da sagt, liebe Christen in Kolossee, verliert nicht den Kopf. Was passiert, wenn du den Kopf verlierst? ja, da lebst du nicht lang. Das Leben kommt aus dem Kopf und Koordination und dass das Ganze richtig funktioniert. Und der Paulus sagt, verliere nicht den Kopf. Verliere deine Verbindung nicht zum Kopf. Fokussiere auf Jesus. Bei ihm kommst du alles über, was du nötig hast, um im Glauben zu wachsen und einen tragfähigen Glauben zu entwickeln. Verliere nicht den Kopf. Das ist das Zweite, was er sagt. Und das Dritte, Finsternis und Liebe. Vers 20. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben, und das erinnert uns an das, was vorhin letzten Sonntag gesagt worden ist, das ist Taufe. Oder das, was Taufe bedeutet. Wenn ihr also nun mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Und was der Paulus da sagt, ist, wenn du verstehst, was es heisst, dass du mit Jesus verbunden bist, dann kommt es zu einem radikalen Bruch. Du bist eine Art wie völlig versetzt von einer Sphäre in eine völlig andere Sphäre. Weil du mit Jesus gestorben bist. Und da bezieht er sich auch wieder auf das, was er im ersten Kapitel sagt. Da gehen wir nachher zurück. Da ist der Vers vor dem Christus-Hymnus. Denn er, der ist von Gott dreht, hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Also, was der Paulus da sagt, ist, dass ohne Jesus bist du in einem anderen Reich und jetzt bist du versetzt ins Reich vom geliebten Sohn von Gott, Jesus Christus. Es ist zu dem Wechsel gekommen, zu dem radikalen Bruch. Und das ist das dritte Bild, das er braucht. Und er sagt zu den Leuten in Kolossä, und die haben ja aus dem Heidentum raus zum Teil richtig Angst gehabt vor diesen Geistwesen, vor diesen unsichtbaren Mächten. Und er sagt, ich muss keine Angst mehr haben. Ich muss denen nicht mehr hüffeln und dienen und opfern. Ihr dürft frei sein. Ihr dürft auch frei sein von eurer Schuld. Die Schuld und die Sünde von unserem Leben ist etwas, das ihnen Macht gibt in unserem Leben. Und ihr seid frei davon. Und darum versteht der Unterschied zwischen Finsternis und Macht. Das sind die drei Sachen. Und ich finde das ausspannend. Der Paulus kommt nicht und argumentiert total theologisch, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, sondern er sagt was? Du musst Jesus verstehen. Du musst checken, wer der Jesus ist, und dann checkst du diese Sachen. Schatten und Wirklichkeit, Kopf und Körper, Finsternis und Liebe. Und während wir, wenn es um Getränke geht und um Ferien geht, noch so gern dürfen Cocktails mixen. Unsere eigenen individuellen Cocktails, die uns schmecken. Und ab und zu auch noch Puristen sein. Wir dürfen das alles. Sagt der Paulus in religiösen Fragen, dürfen wir uns auf Jesus fokussieren. Auf einen einzigen. Auf den, der sein Leben gegeben hat und sein Blut vergossen hat. Und das ist das, was wir uns jetzt auch machen wollen. Das führt uns zum Abendmahl, einem Wein, im reinen Blut von Jesus und seinem Körper. Von dem haben wir vorhin gerade gelesen, dass Jesus seinen Körper hergegeben hat, damit wir frei werden können, aus dem Reich der Finsternis und hineinversetzt dürfen sein, ins Reich von ihm, von der Liebe. Wir dürfen verbunden sein mit ihm als Haupt. Wir dürfen checken, das, was wir in ihm haben, ist die Wirklichkeit und wir brauchen uns nicht mehr mit den Schatten zufrieden zu geben. Und ich lade euch ein, jetzt einzustimmen in das Lied, wo wir jetzt dann werden hören, Jesus, Sohn von Gott. Wenn du ihn kennst, sing's mit. Dann wird die Band in einen Instrumentalteil gehen. Ich werde einfach in aller Schlichtheit vorlesen, was Jesus gesagt hat beim Abendmahl. Und wir gehen rein, in eine Zeit vom Lobpreis nachher. Du kannst dann einfach kommen und gehen, wenn du möchtest, während diesen Lieder. Komm zu Jesus. Der Wirklichkeit. Gib dich nicht mehr zufrieden mit den Schatten. Mit dem, was dich wegführt vom Kopf. Komm zurück ins Reich der Liebe von Jesus Christus am heutigen Morgen.